Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren und Kinder. Ich heiße René Holler. Manche von euch kennen mich vielleicht von der Tatort-Geschichte-Reihe, andere von meinem Abenteuerbuch Die Diebe von London. Aber heute möchte ich eigentlich mein neues Buch vorstellen. Das heißt, das mordsmäßig merkwürdige Verschwinden der Lily Cooper. Zuvor werde ich allerdings von mir selbst erzählen, wie ich zum Schreiben gekommen bin und wie ich meine Bücher schreibe. Ich hatte schon als Kind eine große Fantasie, habe mir ständig Geschichten ausgemalt. Damals haben Indianer, Ritter, Piraten, Schatzkarten eine große Rolle gespielt. Gleichzeitig war ich eine Leseratte. Meine Eltern waren beide berufstätig, das hat vielleicht damit zu tun gehabt. Ich war ein Schlüsselkind. Und ganz in der Nähe, vielleicht 3 Minuten von dort, wo ich wohnte, in München, gab es eine Kinder- und Jugendbibliothek. Und da ging ich jeden Tag fast oder jeden zweiten Tag hin. Die kannten mich und ich kam mit Stapeln von Büchern nach Hause. Meine Lieblingsautoren, die kennen Sie sicherlich auch alle. Astrid Lindgren, Annie Blyton, Mark Twain, Erich Kästner. Und Michael Ende. Michael Ende, der kam eines Tages in die Jugendbibliothek. Heute gibt es Lesungen in Schulen und Bibliotheken oder hier auf der Leipziger Messe. Viele. Damals war das was Ungewöhnliches. Und ich habe damals mein Jim Klopp-Buch mitgebracht und habe es mir unterschreiben lassen, habe ein Autogramm bekommen. Das habe ich immer noch zu Hause. Und er hat damals aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer vorgelesen. Meine Kinderbuchhelden, das ist logisch, wenn Sie sehen, was ich gerne gelesen habe, war natürlich Pippi Langstrumpf, Huckleberry Finn und vor allem die George aus den 5 Freunden. Die war für mich so ein Rollenmodell. Ich wollte sein wie die George. Ich hätte gerne die gleichen Abenteuer erlebt, aber das ging halt leider nur in meiner Fantasie. Aber eines Tages fing ich an, diese Abenteuer aufzuschreiben und habe Schulhefte damit gefüllt, massenweise, habe die mit Umschlag versehen, eingebunden. Der Mann mit den 3 Fingern, das war eines, das schrieb ich, als ich in der Schule mit Latein anfing. Heute gibt es viele Kinderkrimis, die in geschichtlichen Zeitperioden spielen. Damals gab es das nicht. Und ich hatte so die Idee, was wie die 5 Freunde von der Enid Blyton in einer geschichtlichen Zeitperiode abspielen zu lassen. Und das war dieses Buch. Das ist nie veröffentlicht worden. Das liegt in einer Kiste auf dem Dachboden zusammen mit anderen unveröffentlichten Werken. Aber jetzt, wie schreibe ich meine Bücher? Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie Autoren sich an Schreiben machen. Manche setzen sich einfach hin und schreiben die Geschichte. Zu diesen Autoren gehöre ich nicht. Ich brauche einen genauen Plan. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass meine Geschichten oft ein Krimi-Element beinhalten. Und ein Krimi muss ja logisch sein. Das muss ein logischer Zusammenhang sein. Und deswegen braucht man einen Plan. Aber alle Autoren haben eines gemeinsam, das ist das Werkzeug. Das kann ein Computer sein, das kann eine Feder und Tinte sein, das kann ein Kuli sein und Papier oder den Computer. Ich benutze beides, ich benutze Computer, ich benutze Notizbücher, ich benutze Papier, habe immer ein Notizbuch bei mir, um Ideen aufzuschreiben. Und da komme ich jetzt zu dem nächsten Ding. Jedes Buch braucht eine Idee, also jeder Autor braucht die Idee. Ohne Ideen gibt es keine Bücher. Wie kommen diese Ideen? Bei mir kann das alles Mögliche sein. Bei meinem Buch vor der Lily Cooper, Die Diebe von London, ich lebe in England, ich lebe in Oxford, war ich eines Tages in einem Museum in London und plötzlich kam da so ein Funke, das ist es genau, das ist eine Idee und daraus hat sich dann das Buch entwickelt. Ich lese viel, da kommen mir Ideen. Ich lese viel populärwissenschaftliche Bücher auch, geschichtliche Bücher. Ich schaue mir die Kommentarsendungen an und vor allem immer gucken, lauschen und sich die Ideen aufschreiben. Das ist wichtig. Ja, die Inspirationen zu dem mordsmäßig merkwürdigen Verschwinden der Lily Cooper war eines Tages, da ging ich in Oxford spazieren und ging an der Galerie vorbei. Und im Fenster waren ganz seltsame Vögel. Die waren aus Besteckteilen zusammengeschweißt. Hier sehen Sie einen Vogel, die Füße aus Gabeln, Messer als Flügel. Und ich dachte mir, das wäre eine gute Idee, das in ein Buch einzubauen. Und das war der Funke. Dann ging es weiter. In München ging ich dann irgendwann durch die Leopoldstraße und da war es plötzlich so ein Hund aus Metall. Und ich dachte, okay, dieser Vogel aus Metall, der Hund aus Metall, passt zusammen. Die Maske da hinterm Fenster, da werde ich nichts erzählen. Da müssen Sie oder ihr das Buch euch anschauen, was das bedeutet. Okay, jetzt habe ich die Idee. Jetzt geht's weiter. Es geht weiter mit Recherchen. Viele meiner Bücher sind geschichtliche Bücher. Die Lily Cooper ist kein geschichtliches Buch, aber man muss trotzdem recherchieren. Dazu benutze ich wieder Bücher. Ich benutze das Internet. Und im Fall der Lily Cooper, da wollte ich eine Szene auf einem Friedhof einbauen. Jetzt bei mir in der Nähe gibt es einen Friedhof. Aber ich wollte wissen, wie fühlt sich das an, mitten in der Nacht, allein ohne Taschenlampe auf den Friedhof zu gehen. Und letztes Jahr, im Januar 2016, ging ich allein mitten in der Nacht auf den Friedhof. Das war ganz schön gruselig. Aber hier seht ihr ein Bild davon als Beweis, dass ich auch wirklich dort war. Okay, ich habe jetzt die Ideen. Ich habe recherchiert. Ich habe inzwischen schon viele Notizen gemacht. Aber wie geht's weiter? Als nächstes muss ich mir überlegen, wer sind meine Hauptpersonen, die Protagonisten in dem Buch? Wie heißen meine Hauptfiguren? Wie schauen sie aus? Mit dem Aussehen, da tue ich mir manchmal durch Rollen besetzen mit Schauspielern. Da gucke ich auf dem Internet, welcher Schauspieler würde in diese Rolle reinpassen? Das Gleiche mache ich mit den Bösewichten, die meinen Helden Hindernisse in den Weg legen. Und Schauplätze. Schauplätze habe ich ja schon gezeigt, dass ich manchmal da vor Ort gehe, wie bei dem Friedhof. Jetzt, wenn es ein geschichtlicher Roman ist, ich habe manche meiner Tatort-Geschichte-Bücher eins in der Steinzeit. Natürlich kann ich nicht vor Ort in die Steinzeit zurückreisen, da muss ich das mit Recherchen machen. Jetzt habe ich meine Hauptpersonen, die Antagonisten, ich weiß die Schauplätze. Jetzt habe ich aber immer noch nicht mit dem Schreiben des Buches angefangen. Jetzt geht es eigentlich erst, mir genau die Handlung auszudenken. Da tue ich mir so ein Gerüst ausentwickeln, das nennt man ein Exposé, wo ich für jedes Kapitel so ein paar Sätze schreibe, was passiert, damit auch die Zusammenhänge stimmen. Ich überlege mir auch die Handlung, wo spannend wird. Das stelle ich mir so wie so eine rote Linie vor. Natürlich mehr Berge, wenn es hochgeht, wird spannend, dann flaut es wieder ab. Es kann ja nicht nur spannend sein. Und wenn Sie oder ihr am Ende eines Buches guckt, da wird es oft ganz, ganz spannend und dann kommt die Lösung. Okay, jetzt habe ich meinen Plan. Das ist wie so ein Skelett, das ich dann mit Fleisch ausfülle. Ich habe hinter meinem Computer ist eine Magnettafel, die schaut dann so aus. Da sind ganz viele bunte Klebezettel dort, da schreibe ich den Aufbau. Da sind manchmal Stadtpläne, Landkarten, manchmal Bilder von den Personen. Und endlich dann fange ich an mit dem Schreiben. Ich habe dann ganz viele Notizbücher. Ich habe auch angefangen, schon auf meinem Computer zu schreiben. Ich benutze ein Autorenprogramm, das nennt sich Scrivener, was ganz gut ist, weil man alle Informationen zusammen in einer Datei haben kann. Und jetzt geht es mit dem Schreiben los. Da schreibe ich dann tagelang, von früh bis spät, wie so ein Job im Büro von 9 bis 5, manchmal auch später mit einer Mittagspause, schreibe ich das Buch. Dann, wenn das Buch fertig ist, ist es eigentlich noch nicht fertig. Ich muss es durchlesen. Ich gucke mir die Sätze an, schaue, ob ich auch die richtige Formulierung gefunden habe, die besten Worte, ob Rechtschreibfehler sich eingeschlichen haben. Und endlich geht das Buch dann an den Verlag. Dort schauen sich das Lektorinnen nochmal durch oder Lektoren. Die finden immer wieder Rechtschreibfehler oder sagen, vielleicht wollen sie das doch vielleicht so machen oder so. Ich krieg's zurück, ich guck's mir nochmal durch und dann habe ich mit dem Buch nichts mehr zu tun. Es sei denn, es sind Illustrationen drinnen. Jetzt in der Lilli Kuber sind keine Illustrationen. Dann ist es für mich die Wartezeit. Der Verlag kümmert sich um den Rest, um den Druck des Buches, um die Werbung, bis es dann in den Buchhandlungen landet. Ich muss warten. Das ist fertig. Vergangenes Jahr im Mai, Ende Mai. Es kam raus letzte Woche am Montag, den 20. Also es ist lang für eine Autorin warten. Dann endlich habe ich dann das gedruckte Exemplar in der Hand. Und jetzt werde ich dann etwas auslesen. Nicht am Anfang an, weil es doch vielleicht zu langweilig ist, am Anfang anzufangen, sondern etwas später an. Das Buch hat zwar den Namen im Titel Lilli Kuber, es geht hauptsächlich um ein Mädchen, die Selina heißt. Selina hat bisher in Indien mit ihrer Mutter, die dort auf einer Forschungsstation arbeitet, mit Tigern beschäftigt. Aber die hat die Tochter bisher alleine erzogen, aber jetzt ist sie drin und sie soll jetzt nach Oxford fahren zu ihrer Tante und dem Onkel und mit ihrer Cousine zusammen in die Schule gehen. Aber an dem Tag, als dort ankommt, ist Lilli verschwunden. Selina hat keinen wohin. Die Polizei denkt, sie ist davongelaufen, ausgerissen. Aber der Nachbarjunge, den Selina kennenlernt, ist überzeugt, Lilli Kuber, dass ihr irgendwas Schlimmes passiert ist. Sie hat angeblich ihm nicht geschickt und da stand irgendwas, dass sie was entdeckt hat, aber Erik weiß auch nicht, warum. Selina und Erik entschließen sich, rauszufinden, was das sein könnte, was mit Lilli passiert ist. Und eines Nachts geht Selina heimlich in Lillis Zimmer und guckt, ob sie dort Hinweise finden kann. Es war ziemlich spät, als Tante Laura Selina gute Nacht sagte. Endlich war im Haus eingekehrt. Sie stand mit klopfenden Herzen im Flur. Dass Nele ihr letztes Jahr zum Geburtstag eine kleine Taschenlampe geschenkt hatte. Auf dem Treppenabsatz konnte man das Ticken der Standuhr hören, das von unten aus dem Treppenhaus nach oben drang. Ansonsten totenstill. Selina fröstelte und bereute, dass sie nur ihren dünnen Schlafanzug trug. Die Holzdielen fühlten eisig unter ihren Fußsohlen an. Wenigstens lag Lillis Zimmer im gleichen Stockwerk, direkt neben ihrem eigenen. An der Tür ein gemaltes Schild, auf dem ein Totenkopf aufgemalt war. Darunter stand Lillis Zimmer, Eintritt auf eigene Gefahr. Vorsichtig Selina den Knauf, schob die Tür auf, trat ein und schloss die Tür dahinter sich. Dann ließ sie den schwachen Lichtstrahl ihrer Taschenlampe ins Zimmer gleiten. Im Raum herrschte absolutes Chaos. Auf dem Boden lagen alle möglichen Haufen, die sich erst im Licht der Taschenlampe als Jeans oder Pullis, alte Socken und Turnschuhe, neben DVD-Hüllen und Büchern. Selina wäre beinahe über ein gestolpert, das neben dem Bett auf dem Fußboden stand. Es hatte sich ein weißer Kalkrand gebildet. Daneben lag eine halb gegessene Tafel Marmelade. Plötzlich spürte Selina, wie sie etwas am Fuß berührt. Nur leicht, aber dort bewegte sich etwas. Ein Skorpion? Der Skorpion konnte tödlich sein. Ob sie jetzt da natürlich tatsächlich einen Skorpion gesehen hat, werde ich nicht verraten. Gehe ich einfach ein Stück weiter im Buch voran. Es ist Halloween und Erik hat zwei kleine Schwestern, das sind Zwillinge, Chloe, und die wollen von Tür zu Tür ziehen, sind verkleidet und Süßigkeiten sammeln. Erik ist auch nicht so begeistert. Das ist doof. Und Selina ist mit dabei. Los, fragte er seine Schwestern. Zoe schüttelte den Kopf. Erst müsst ihr euch verkleiden. Nein, auf keinen Fall, weigerte sich Erik. Ich finde das doof. Wer an Türen klopft, muss verkleidet sein, behauptete Chloe. Mama hat Kind gekauft, damit können wir euch in Zombies verwandeln. Selina, die es noch nie zuvor gemacht hatte, gefiel im Gegensatz zu Erik die Idee, sich in ein Monster zu wandeln und zu sehr gut und zu dritt überzeugten die Mädchen schließlich, sich von Chloe und Zoe schminken zu lassen. Wenig verließen zwei kleine Hexen, Frankensteins Monster und ein Totenkopf im Haus. Selina blickte kurz in den Spiegel, der über dem Schublad im Flur hängt. Ein Ungeheuer mit dunklen Augenringen, spitzen Lippen blickte ihr entgegen. Beide Wangen sahen aus, als wären aufgeschlitzt und grob wieder zusammengenäht. Blut rann aus den Mund. Die Wollmütze auf dem Kopf verlieh dem Scheusal etwas kurz. Der Totenkopf, der daneben aus dem Spiegel starrte, zwinkerte ihr Grinsen. Jetzt ziehen die vier ziehen los und Eriks Mutter sagt, bitte Alfie mitnehmen, ich habe keine Zeit. Alfie ist ein Hund, so ein ganz großer Wuschel und den nehmen sie mit. Und dann ziehen sie von Tür zu Tür. Es sind bunte Kürbisse vor manchen der Türen. Sie klopfen an und sammeln Süßigkeiten. Es beginnt irgendwie zu nieseln. Es ist Ende Oktober, es ist ein schöner Tag, aber sie ziehen weiter. Und am Schluss will Erik eigentlich schon wieder nach Hause gehen, aber seine Kleinen, die wollen nicht. Nur noch ein Haus, bettelte Chloe. Und auch Zoe sah ihr schwörend an. Okay, noch eins. Mädchen stürmten auf ein Haus zu, an dessen Fenster eine einladende Kürbislaterne leuchtete. Allerdings kamen sie nicht dazu, den Pfad zur Eingangspforte hochzugehen, denn im nächsten Augenblick tauchte ein riesiger, gestreifter Kater vor ihnen auf, der Selina an einen Tiger erinnerte, obwohl er viel kleiner war. Die reflektierenden Augen und die scharfen Zähne sahen auf jeden Fall genau wie eine Miniaturgabe der Raubkatzen aus, mit denen sich ihre Mutter in der Forschungsstation beschäftigte. Der Kater machte einen Buckel und fauchte laut. Danach ging es blitzschnell. Alfie bellte, zerrte an der Leine und stürzte sich auf den Kater. Handy rutschte aus Eriks Hand und der Hund jagte den Kater die Straße entlang und beiden um die Ecke. Alfie, rief Erik, komm sofort zurück. Aber der Hund gehorchte nicht. Wir müssen hinterher, rief und schon rannten die Zwillinge mit flatternden Umhängen los. Erik und Selina hinterher. Alfie, schrien alle so laut, dass sich andere Passanten nach ihnen umdrehten. Alfie! Selbst als sie um die Augen waren, konnten sie den Hund nicht entdecken. Ich will nach Hause, sagte leise. Vielleicht ist Alfie längst dort und wartet auf uns. Gute Idee, meinte Erik. Sie gingen nach Hause, aber Alfie war nicht dort. Selina ging dann auch von dem Haus des Nachbarjungen zu ihrem Haus nur gegenüber und ist irgendwie erschöpft. Sie vermisst ihre Mutter. Sie ist in einer Stadt, wo es kalt ist. Sie ist Indien gewöhnt, wo es warm ist. Und irgendwie ist sie nass. Es hat geregnet. Und sie lässt sich eine schöne Badewanne machen. Dann zog sie sich aus, Klamotten über einen Hocker und stieg in die Wanne. Bis zum Hals im Sch- ging es ihr schon ein wenig besser. Mit etwas Glück würden Sie in Lilis Notiz Antwort finden, welchem großen Geheimnis Ihre Cousine auf der Spur war. Da musste sie wieder an Alfie denken. Aber der war ein kluger Hund, der inzwischen sich den Weg zurückgefunden hatte und jetzt erschöpft in seinem Korb in der warmen Küche und schlief. Auch Selinas Augenlider wurden immer schwerer. Das Wasser war so angenehm warm und roch nach, war das nochmal, Lavendel, Veilchen, und tauchte noch tiefer in den Schaum ein. Lilly, Selina sah Lilly neben sich auf einem bunt bestickten weichen Kissen in einer Hauder sitzen, einem kastenförmigen Sattel für Elefanten, der sanft schwankte, wie ein Schiff auf ruhiger See. Sie lächelte ihr typisches Lächeln. Auch die neben den beiden im Schneidersitz ihre langen schwarzen Haare zu einem Zopf im Nacken machten. Es war kurz vor Morgengrauen und noch war der Himmel ein tiefes Tief getaucht. Selina wunderte sich, wieso kein Mahut auf dem Nacken des Elefants, um ihn zu führen. Aber der Elefant schien ganz allein seinen Weg durch den Dschungel. Es war wunderbar, alles von oben zu betrachten, die Pflanzen. Und als die Sonne kurz darauf blutrot am Himmel aufging, die Nebel, die in der Dämmerung aus dem Dschungel emporstiegen. In den Äpfeln über ihnen schnatterten Affen. Und zwischen den Stämmen konnte man Antilopen, die den Elefanten mit großen braunen Augen wie gebannt begutachteten. Es schien friedlich. Aber so war es nicht. Von einem zum anderen brach Chaos aus. Urplötzlich tauchte ein brüllender Tiger aus dem Sumpfgraben und stürzte sich auf den Elefanten, der nervös zu trompeten begann. Selina, weit aufgerissenen Rachen der riesigen Raubkatze mit den scharfen Reißzähnen dicht sehen und dabei sogar den faulen Atem riechen. Drei Mädchen versuchten den Tiger mit Stöcken abzuwehren, aber schon hatte er mit seinen Riebranken Lilly vom Elefanten gezerrt. Er blickte nochmal kurz bernsteinfarbenen Augen zu Selina hoch, dann packte er Lilly mit den Zähnen und legte ihren schlaffen Körper ins dichte Unterholz des Dschungels. Selina wollte um Hilfe rufen, aber schon im nächsten Augenblick saßen sie und Nela nicht mehr auf dem Elefanten, sondern standen auf einem Marktplatz. Ein Schlangenbeschwörer spielte eine Melodie auf einer Flöte und die Kobra in einem Korb vor ihm begann einen Tanz auf. Es befand sich jedoch nicht nur eine Schlange im Korb, sondern unvermittelt quollen daraus hunderte weitere hervor. Wir müssen Zigaretten, wollte Selina sagen, wir müssen Hilfe holen. Doch sie brachte hervor, wenn die anderen Schlangen immer näher krochen, ohne auf die Melodie zu achten. Selina wollte rennen, aber auch das gelinge nicht. Rutschte es. Oh, erleichtert blickte sie sich um. Badewanne der Coopers in Oxford. Hier gab es keine Schlangen. Es war nur ein Alpen. Seltsamerweise konnte sie die leiernde Melodie der Flöte noch immer hören. Dann plötzlich war sie hellwach. Es war ihr Handy, das da läutete. Sie hatte völlig vergessen, dass sie vor 2 Wochen einen neuen Klingelton heruntergeladen hatte. Ein Klingelton, der wie die Melodie eines Schlangenbeschwörers klang. Hastig legte sie ihre Hand nach ihrer Jeans aus, die auf dem Hocker lag, und tastete nach dem Handy. Auf dem Display leuchtete das Foto ihrer Mutter auf. Hallo, Mom. Ja, und sie mit ihrer Mom zum ersten Mal. Aber ich gehe einen Schritt weiter im Buch vor, wenn ich so viel Zeit habe. Und zwar Hank und Selina haben einen Hinweis bekommen, dass sie auf einen Friedhof gehen. Und jetzt wird Ihnen oder euch klar, ich musste ja diese Recherche machen, Friedhof, und das ist die Szene, die hier anfängt auf dem Friedhof. Zwischen einem Fahrradladen und einem kleinen Lebensmittelgeschäft führte eine Straße in die Dunkelheit. Wer nicht wusste, dass hinter den Häusern ein Friedhof lag, und wer den winzigen Wegweiser nicht bemerkte, würde niemals dort Gräber vermuten. Langsam gingen sie auf den dunklen Bogen am Ende der schlecht beleuchteten Gasse zu, wo ein schwarzes Loch gähnte. Neben dem Eingang zum Friedhof stand ein Haus, von dem nur in der Fenster eine Lampe gespenstisch leuchtete. Der Rest war finster. Wer wohl hier so nahe bei den Gräbern wohnte? Selina spürte Haut am eigenen Körper. Hast du deine Taschenlampe dabei? Shit, die habe ich vergessen. Es blieb nichts anderes übrig, als ohne Licht in die Dunkelheit des Torbogens zu treten. Auf beiden Seiten des Durchgangs konnte man die geöffneten Flügel eines Eisentors ausmachen. Danach wurde es richtig finster. Selina hätte gerne nach Eriks Hand, aber das traute sie sich nicht. So ging sie Schritt für Schritt langsam weiter. Im nächsten Augenblick wurde es heller und vor ihnen breitete sich der Friedhof aus. Die Grabsteine leuchteten gespenstisch, obwohl kein Mond zu sehen war. Aber Selina merkte gleich, dass das Licht aus den Fenstern der umliegenden Häuser schien. Das Haus neben dem Torbogen war nicht das einzige Wohnhaus, das an den Fenstern. Vielmehr schien er von Wohnhäusern umringt zu sein. Nur die Straße auf der linken Seite und mehrere Baumgruppen, die auf dem Gelände verteilt waren, vermittelten weiter eine drohende Dunkelheit. Plötzlich erklang ein rhythmisches Dröhnen, das immer lauter anschwoll. Dann ertönte etwas, der Knall klang, und das Dröhnen verhallte langsam wieder. »Was war das?«, fragte Selina. Sie war stehen geblieben. »Ach, das war nur der Zug. Wir verlaufen gleich auf der anderen Seite des Kanals.« Er deutete mit der Hand auf die Rückseite des Friedhofs, wo man ebenfalls erleuchtete Fenster sehen konnte. Kleine Gebäuden. Sobald das Dröhnen verklungen war, war es wieder totenstill. Nur ein leichter Wind war aufgekommen, der die wenigen Blätter in den Bäumen hängen raschen ließ. Im nächsten Augenblick hatte Selina, als ob jemand nach ihrem Bein griff. War das die Hand eines Toten? Was? Der Lilly entführt hatte, inne gerade zwischen den Grabsteinen auflauerte. So ein Friedhof mitten in der Nacht wäre doch der ideale Platz dazu. Selina ist auf die Straße zurückgelaufen. Doch Erik bahnte sich bereits zielsicher eine zwischen den Gräbern. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Haben wir noch? Nee, dann ist es jetzt, wer wissen will, was mit Lil Cooper passiert ist, der kann sich hier am Stand das Buch kaufen. Da gibt es auch Lesen für euch Kinder und ich tue die auch sehr gerne signieren. Wiedersehen. Danke fürs Kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.